Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Ich bin heute auch wieder dabei. Letzte Woche durftest du ja, Yusuf, die Podcast-Folge alleine machen oder musstest sie alleine machen, je nachdem, wie man es sieht. Heute sind wir wieder zu zweit. Schön, dass wir hier wieder uns treffen zu unserem KI und Technik-Plausch.
Schön, dass du wieder da bist. Alleine geht einfach gar nicht so gut, muss ich sagen.
Finde ich auch. Also dieses Format lebt auch vom Dialog. Ja, diese Woche haben wir sowieso wieder unglaublich viel zu besprechen. Also das ist eine Hammerwoche. Es hat sich so viel getan. Wir haben neue KI-Flaggschiffe am Start. Gemini 3, GPT 5.1, Grok 4.1. Wir haben Jeff Bezos, der zurück ins Tech-Business kommt. Microsoft und Nvidia schmieden einen 45-Milliarden-Pakt mit Anthropic. Und auch das Thema KI lernt die echte Welt zu sehen, World Models. Das wird uns auch noch beschäftigen. Hörerinnen und Hörer, die bisher schon uns verfolgt haben, die wissen ja, dass wir dem Thema World Model eine wichtige Stelle oder eine wichtige Bedeutung einräumen. Ja, aber lass uns doch mal anfangen mit dem sogenannten Model War. Wir nennen das ja auch immer gern KIs Next Top Model, aber ich glaube, Model War trifft es jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr, weil da wirklich einige Sachen jetzt am Start sind und rausgekommen sind, auf die wir schon gewartet haben und die wirklich Großes erwarten lassen. Allen voran, aus Gründen der Aktualität würde ich mal sagen, beginnen wir mal mit Gemini 3. Ja, also das ist ja gestern, also wir nehmen das heute am Mittwoch auf, gestern am Dienstagabend kam diese Meldung. Es wurde ja von vielen auch schon erwartet. Man hat damit gerechnet, dass das jetzt in dieser Woche kommen könnte. Gemini 3 hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, unter anderem auf die Suche, auf die Gemini-App und so weiter und so fort. Und laut Google kann Gemini 3 wirklich ganz, ganz oben mitspielen und schlägt die Konkurrenz in meisten Benchmarks. Meine Frage an dich, Yusuf. Hast du es dir schon mal angeschaut? Hast du es schon mal ausprobiert?
Ja. Also ich habe, als es gestern am Abend rausgekommen ist, konnte ich es leider noch nicht auf meinem Pro-Account testen. Also habe ich meine API angeschmissen und habe es über die API mal getestet, weil die war schon vorher verfügbar. Also die API über Gemini 3 war schon vorher verfügbar. Und da habe ich gleich mal ein paar so meine 0815 Standardsachen getestet, so Sprache, Schrift, Artikel, Rechnungen, Logik. Und ich war ziemlich beeindruckt. Also das fand ich ziemlich, ziemlich gut. Also es war definitiv, weil davor war so mein Model to go das Sonnet 4.5, ja, also von Anthropic, weil das hat bis jetzt auch in allem einfach viel besser abgeschnitten. Davor kam ja auch Grok 4.1 und das war das erste Mal, dass ich mir überlegt habe, vielleicht sollte ich es mir doch mal anschauen, weil vielleicht ist es ja doch nicht ganz so blöd. Habe es aber noch nicht getan, weil dann Gemini 3 rausgekommen ist. Und was ich beeindruckend fand, ist sozusagen ein bisschen der Mindshift. Gemini 3, unabhängig jetzt wie gut es ist, der Fokus von Google ist jetzt einfach tatsächlich einfach auf die Suche gegangen. Ne? Weil dort, wo es als erster verfügbar war, war die Suche, also im AI-Mode. Mhm. Und das sagt jetzt zwei Dinge. Erstens einmal, Google weiß, dass die Suche quasi das Kerngeschäft ist, womit sie leben. Und sie müssen jetzt sehr schnell einen Weg finden, um ihr Ads-Business in die Suche wieder reinzubringen. Und deswegen nutzen sie quasi den Hebel von dem neuesten, geilsten Modell, um es gleich in die Suche reinzubringen. Das ist mal sozusagen das erste, was mir eingefallen ist. Und das zweite ist, es ist ein massiver Schlag gegen all die, die behauptet haben, dass man mit KI die Suche nicht dass man das nicht ersetzen kann, weil die Suchanfragen viel zu teuer wären, wenn man sie mit KI macht. Also ich würde jetzt vermuten, dass Gemini 3 so tokeneffizient ist, dass sich das sehr wohl rechnet. Alle haben ja gesagt, das würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn die Suche jetzt mit KI im Hintergrund laufen würde, weil die Kosten so hoch wären, dass die Suche sich nicht mehr rechnet. Ja? Und dieser Move zeigt aber oder soll zeigen, dass das nicht der Fall ist. Wir werden es dann im nächsten Quartal sehen, wenn dann in den Zahlen drinnen steht, wie hoch die Token-Effizienz gestiegen ist. Und gleichzeitig auch, wahrscheinlich wird Google dann auch das erste Mal präsentieren, wie ihr Ads-Business im Verhältnis zu den AI, also in den AI-Darstellungen funktioniert. Also ich bin jetzt gespannt, was als nächstes passiert, im Speziellen, was die Werbung angeht im AI-Mode. Ich habe jetzt schon mal im AI-Mode angefangen zu testen, was, also ich habe Fragen gestellt, also im Konkreten habe ich ihn gefragt, welche Spielsachen ich meinen Kindern kaufen könnte für den Adventskalender. Und dass das halt dass ein gewisses Budget hat und es sollten, ich habe zwei Kids, dass einmal der etwas kriegt, einmal der andere. Und dann ist ein Tag immer Süßigkeiten und ein Tag Spielsachen. Das heißt, es sind dann, und habe ihn dann auch, und er musste dann natürlich rechnen, wie viel Spielsachen er besorgen muss und was die kosten dürfen. Und das hat er sehr gut gemacht. Was ich aber noch nicht gesehen habe, ist Anzeigen. Aber was schon da war, ist die Einbindung in E-Commerce. Das heißt, Amazon und verschiedene Shops mit ihren Rubriken waren hier bereits angezeigt, aber wahrscheinlich noch als Organic. Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann einmal nicht mehr Organic ist, sondern dass das halt in den Shopping-Feed übergeht. Ja? Also das fand ich am spannendsten. Ja. Und wie gut es sein wird, das muss ich jetzt noch alles testen. Also da die ersten Tests haben natürlich gezeigt, das ist viel besser als alles, was vorher da war. Aber wie gut es ist, das wird man erst dann sehen, wenn man es mal eine Woche verwendet. Ja. Ich bin schon sehr gespannt auch auf die strategischen Fähigkeiten. Also wenn man mit dem halt ein paar so Gedanken wälzt, was ich ja sehr gerne getan habe immer, und er mich auf neue Ideen bringt, ob der Gemini 3 da deutlich besser ist als der Vorgänger.
Also ich finde gerade jetzt im Hinblick auf die Suche spannend, dass auch die Art und Weise, nicht nur wie die Ergebnisse präsentiert werden, sondern auch die Art und Weise, wie wir suchen, sich dadurch stark ändern kann. Weil eine Stärke ist ja diese Multimodalität, die jetzt auch gleichzeitig verschiedene Aufgaben übernehmen kann. Also Google hat ja dieses Beispiel gebracht, du kannst ein Foto hochladen von einem Kochrezept in einer anderen Sprache und du kannst es dann gleichzeitig auswerten und übersetzen lassen. Du kannst dir, so wie habe ich es verstanden, auch gleich noch visuelle Präsentationen, Darstellungen liefern lassen von bestimmten Dingen, die dich interessieren. Stichwort Wissenschaft. Da kannst du dann sozusagen auf Basis der Informationen, die Google da gesucht hat, das Ganze nicht nur als Text, sondern auch eben visuell präsentieren lassen. Also ich glaube, da ist gerade sehr viel im Umbruch nochmal, auch was die Suche angeht. Und wir sehen jetzt da wahrscheinlich erstmal nur so die ersten paar Meter auf einer wirklich langen Reise, die auch eben diese ganze Art und Weise, wie wir suchen und wie wir finden, verändern wird. Also das finde ich sehr spannend. Da werde ich auch noch ein bisschen rumspielen in nächster Zeit. Ansonsten habe ich auch noch dieses Thinking Mode mit Deep Research kombiniert und habe dazu mal mir einen Artikel oder eine Facharbeit erstellen lassen. Da fand ich das Ergebnis beim ersten Durchlesen auch erstaunlich gut fundiert, sowohl was die Inhalte als auch was die Formulierung angeht, hat mir das sehr gut gefallen. Und also ich persönlich habe ja Gemini immer sehr gerne genutzt, war eigentlich immer eins meiner bevorzugten Modelle für verschiedene Aufgaben. Und wer jetzt so gerade so ein bisschen vielleicht kommt es mir nur so vor, aber ein bisschen in die Röhre schaut, ist OpenAI. Da muss ich an dieses Meme denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo dieser Typ im Regen steht und so ganz bedattelt guckt, ja, und das ist dann OpenAI und darunter steht, Google hat Gemini 3 released, ja. So, und dieses GPT-5.1, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Denn das ist ja auch eine große, wichtige Meldung gewesen jetzt zuletzt. Was da auffällt, ist, dass es natürlich auch in verschiedenen Bereichen viel besser sein soll. Es hat auch diese Aufteilung in einen schnellen und einen langsamen Modus, also in Instant Mode und Thinking Mode. Und das geht ja auch so ein bisschen in Richtung Token-Effizienz, also dass man für bestimmte Aufgaben einfach nicht die volle Power braucht. Und auch da wieder meine Frage, hast du dir das auch schon mal angeschaut? Wie würdest du es bewerten?
Also ich habe 5.1 schon getestet, im Speziellen mit Schreiben. Mhm. So Textaufgaben hat er schon deutlich besser gelöst als der 5er. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also man konnte nicht wirklich einen massiven Unterschied feststellen zwischen 5 und 5.1, fand ich. Dieser Instant- und Thinking-Mode, wie gesagt, das hast du jetzt eh schon gesagt, ich denke, das ist tatsächlich eher ein Steuerungselement für OpenAI. Also sie wollen hier quasi die knappen Ressourcen, die sie haben, irgendwie steuern können und werden dann wahrscheinlich irgendwelche Steuermöglichkeiten haben, wenn dann dass der Thinking Mode begrenzt ist, was die Tokens angeht, oder dass der Instant Mode nicht immer, weil, was Sie auch gesagt haben, man kann auch den Instant Mode nehmen und der könnte aber hier trotzdem auch das Thinking Budget aktivieren. Ne? Mhm. Also Sie meinen, dass man quasi mit dem Schnellen starten kann und wenn der kapiert, dass da jetzt eigentlich mehr darüber nachgedacht werden muss, kann er auch das Budget erhöhen. Im Durchschnitt senkt das natürlich die Tokenanzahl und auch im Thinking-Modus wären sie dadurch auch höher, klarerweise, weil er jetzt automatisch schon mal einen höheren Basisansatz macht und damit halt wahrscheinlich die Probleme auch besser löst. Dieser Codex, also es gibt dann auch das Codex-Modell, das ist jetzt noch nicht so ganz in der Öffentlichkeit angekommen, finde ich. Das Codex-Modell fand ich in der Vergangenheit auch recht wichtig, weil es gerade in der Software-Development-Ebene gerade einen ziemlichen Hype gegeben hat rundherum. Ne? Also viele Leute sind schon von Anthropic auf GPT-5 Codex umgestiegen, weil das einfach viel günstiger war, ja? Und hat dasselbe Level gehabt. Und bei 5.1 Codex könnte man jetzt, das weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht getestet, aber wenn das jetzt ebenfalls sehr, also ein Sonnet 4.5 schlagen sollte, ja, oder ein 4.1 Opus, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ein großer Teil dieser Apps in diese Richtung wandert. Wobei ich hier ein bisschen den Gegenwind sehe und deswegen ist das Bild, was du vorhin gebracht hast mit dem betüttelten OpenAI-Comic, auch noch da, weil es gibt ja eher eine komplette Gegenbewegung zu diesen Coding-Modellen und zwar, dass die sehr stark jetzt in die Open-Source-Welt gehen. Ne? Also da sieht man jetzt schon an Cursor, die jetzt ihr eigenes Modell rausgebracht haben und das Modell ist eigentlich ein chinesisches Modell, das sie mit ihren eigenen Trainingsdaten nochmal optimiert haben, also Feintuning betrieben haben. Und das ist jetzt mittlerweile schon nach Anthropic das zweitmeist genutzte Modell zum Coden, weil es halt sehr viel günstiger ist, natürlich, weil es bei ihnen lokal läuft und sie keine API-Kosten dadurch haben. Das heißt, es könnte sein, dass all die Leute, die jetzt hier auf diese starken Use Cases setzen und das über API irgendwie gut machen wollen, dass das generell ein Schuss in den Ofen ist. Ja. Also ich sehe OpenAI tatsächlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Mal schauen, was ihr nächster Move sein wird. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass sie jetzt eben eine komplett neue Linie von Modellen rausbringen. Ein Thinking-Modell, das ja jetzt auch diese Mathematik-Olympiade gewonnen haben soll, das sehr stark eben mit Reinforcement Learning Try-and-Error-Möglichkeiten optimiert wurde. Und dass das halt hier eine ganz neue Generation an Modellen bringen soll, die dann viel leistungsfähiger sein werden, ja, als das, was wir jetzt haben. Aber weiß nicht, keine Ahnung. Also im Moment ist es einfach ein krasser Model War, wie du das schon angekündigt hast, ja. Und ich muss auch jetzt wirklich tatsächlich auch ein bisschen für Grok einspringen, weil ich war ja immer ein starker Grok-Gegner, ja, weil ich einfach diese mentale Ausrichtung der Mecha-Hitler, sage ich nur, ja, weil ich damit halt irgendwie mich gar nicht identifizieren kann und da auch nicht irgendwie das unterstützen möchte. Aber man muss das halt tatsächlich irgendwie mal in die Realität bringen. Grok 4.1 ist ein sehr, sehr gutes Modell und auch Grok 4 war ein sehr, sehr gutes Modell. Und ich würde es fast so bezeichnen, dass es besser als OpenAI war. Und jetzt die Benchmarks zeigen auch 4.1 quasi Gemini 3 kaum, also dass es da keinen so großen Unterschied gibt. Vor allem, vor allem, wenn es darum geht, eine Diskussion zu führen, sage ich mal jetzt für Leute, die das jetzt nicht nur beruflich anwenden, sondern halt auch irgendwie das als Coach oder Mental Coach oder als was auch immer Qualifikator für irgendwelche Ideen hernehmen. Da ist auch dieser Ansatz, den die jetzt verfolgen und den ja OpenAI jetzt auch gestartet hat, also mit diesen Persönlichkeiten und die Empathiefähigkeit von diesen Modellen, dass das immer wichtiger wird, habe ich das Gefühl. Wobei man sagen muss, Google ist der ein ganz klares Statement dazu abgibt, auch im Release, wo sie gesagt haben, das ist rein fachlicher, das ist ein fachlicher quasi Roboter, der einfach Maximum Leistung bringt, aber erwarte nicht, dass er einfühlsam ist.
Ja, genau. Also das Thema Einfühlsamkeit oder Schmeichelei scheint ja zumindest für viele private Anwender wichtig zu sein. Haben wir ja gemerkt, als damals OpenAI diese Umstellung auf GPT-5 vorgenommen hat und dann auf einmal für viele diese Wärme oder diese Selbstbestätigung quasi gefehlt hat. Ja. Das scheint also nicht ganz unwichtig zu sein.
Ja, vor allem OpenAI hat es halt umgesetzt in 5.1. Ne? Sie haben das ja aktiv eingebaut und das ist eine ganz klare Reaktion auf die Rebellion von dem 4.0. Weil da sind ja alle auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, wir wollen das zurückhaben. Und auf das hinauf hat jetzt OpenAI 5.1 rausgebracht. So hätte es wahrscheinlich schon sein sollen. So hätte das 5er wahrscheinlich schon sein sollen, wie jetzt das 5.1er ist.
Ja. Ja, ich meine, klar, für viele ist halt, muss man einfach sagen, die KI sowas wie ein sozialer Ersatzkontakt oder vielleicht sogar sowas wie ein Freund, ja. Also keine Ahnung, was da alles so passiert. Und wir dürfen ja nicht immer nur die rein fachlichen Anwendungsmöglichkeiten sehen, sondern da steckt wahrscheinlich für viele noch deutlich mehr dahinter. Ja? Und da ist natürlich die Tonalität und die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, ganz wichtig. Und das ist ja eigentlich, ja, wie soll ich sagen, das ist auch so ein bisschen vielleicht eine gute Überleitung zu unserem zweiten großen Themenbereich, nämlich KI ist mehr als nur ein Chat. Ja, also KI wird ja immer mehr auch Teil der Realität und es geht eben auch darum, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass KI, um wirklich eine Art Intelligenz zu entwickeln, ja auch eine Beziehung braucht zu ihrer Umwelt. Ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, mit World Models, aber auch im Zusammenhang mit der Thousand Brains Theory. Und ja, wir sehen ja jetzt immer mehr diese Übergänge. Lass mich mal mit dem Thema einsteigen. Und zwar, es gibt ja die KI-Wissenschaftlerin, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Fei-Fei Li, ja, die von räumlicher Intelligenz spricht oder Spatial Intelligence. Das geht ja ganz klar in diese Richtung. Kannst du vielleicht gerade da mal noch ein paar Sätze dazu sagen, was das damit auf sich hat?
Ja, also der Grundgedanke der Spatial Intelligence ist, dass die KI die Grundlage des räumlichen Verständnisses bekommt. Also, und dass das der Weg ist, um den nächsten Schritt zu machen, ja. Also die heutigen Modelle wie ChatGPT oder Claude sind alle sehr textorientiert und haben aber keinerlei Verständnis von Raum, Bewegung, physikalische Zusammenhänge, realer Welt, wie das alles. Und das funktioniert nur dann, wenn es irgendwie, also wir haben das ja in der Thousand Brains Theorie auch versucht zu erläutern, wie das Gehirn funktioniert, dass das alles nur dann funktioniert, wenn es einen Referenzrahmen gibt. Ja. Und die Fei-Fei Li geht jetzt halt eher in die Richtung, dass sie versucht, aus dieser Multimodalität und dieser 3D-Welt eine Art Weltmodell zu generieren, dass das erklärt. Also wenn irgendwas runterfällt, dass dann Rückschlüsse mit einem logischen Modell oder mit einem Thinking-Modell oder einem Reasoning-Modell genommen werden, um zu erklären, was diese Dinge sind. Ja. Was sie aber noch nicht so ganz tut, ist das, was wir ja schon von Anfang an gesagt haben, dass wir denken, dass das nur möglich ist, wenn es einen klaren Referenzrahmen gibt. Also irgendeinen Körper oder irgendetwas, wo man selbst da drinnen interagiert. Und natürlich kann man das jetzt mit so 3D-Simulationen und Modellen wie dieses Genie 3 oder jetzt halt Sima 2, ja, natürlich simulieren. Aber was das Modell immer noch nicht kann, ist zu interagieren. Also real zu interagieren. Also in der realen Welt kann es diese Dinge nicht greifen. Es hat kein Verständnis von Gewicht, es hat kein Verständnis von, wie fühlt sich die Oberfläche an, es hat kein Verständnis davon, ist das fest verankert im Boden oder kann man das herumbewegen. Ja? Und die Fei-Fei Li ist halt, geht jetzt halt irgendwie in diese Richtung, dass sie eben 3D-Umgebungen generiert und halt quasi virtuelle Experimente sozusagen startet, ja. Aber es ist alles noch sehr im Lab und alles noch virtuell und alles halt nicht in der physischen Welt, also keine Roboter, die das tun, weil das würde eine weitere Komplexität reinbringen, und zwar die Handlungen des Roboters. Ja. Es ist aktuell viel einfacher, quasi softwaretechnisch einen Cursor zu bewegen oder irgendwie eine Kamerarichtung, indem man Tastatur benutzt zum Beispiel oder die Tastatursignale nutzt, als wenn man tatsächlich Hände hat, die irgendwas greifen müssen oder eine Bewegung tun muss, damit sich der Raum um einen herum bewegt. Also es ist dann nicht so, dass der Raum sich bewegt, sondern ich bewege mich in dem Raum. Und das braucht halt einen Referenzrahmen. Und der bin ich, und das muss ich halt erstmal irgendwie in der Forschung hinbekommen. Ja, das ist jetzt, aber es geht alles in die richtige Richtung, also die Spatial Intelligence, also dass quasi die räumliche Wahrnehmung zumindest jetzt mal in KI-Modellen so erstellt werden, dass diese Objekte generiert werden können, dass diese Objekte erkannt werden können, dass physikalische Gesetze abgeleitet werden können und dass ein Modell dahinter ist, dass diese Beobachtungen in einem Reasoning-Modell bewertet und halt dann auch abspeichert.
Ein Problem, was wir haben in dieser Wahrnehmung, das ist ja auch, dass die Bilderkennung KI sich oft auf rein nur auf Ähnlichkeiten, die auf Pixel oder Muster oder Farben basieren, konzentriert. Aber dass es eben keine, ja, wie soll ich sagen, höheren Konzepte gibt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt als Mensch sagt, das ist ein Tier, also als Oberbegriff Fisch, Hund, Vogel, die sehen ja alle komplett anders aus, aber wir erkennen es trotzdem. Da gibt es auch einen Ansatz, der nennt sich AlignNet von DeepMind. Das hat, glaube ich, ein Forschungsteam von Google DeepMind in Deutschland vorgestellt. Und genau das soll sozusagen, diese höheren Konzepte, die sollen da trainiert werden. Und auf Basis dessen, wie Menschen Bilder vergleichen. Und diese Art dieser, sagen wir mal, pseudomenschlichen Urteile, die sollen dann genutzt werden, um zu einer Kategorisierung zu kommen. Das könnte doch so ein Schritt in diese Richtung sein, um da noch ein bisschen der KI mehr zu einem Verständnis der Welt zu helfen, oder?
Genau, also das ist so ein bisschen auch die Herangehensweise, wie man in den Neurowissenschaften rangegangen ist. In den Neurowissenschaften hat man ja auch eine lange Zeit auch angenommen, dass die Objekterkennung eine hierarchische Struktur im Gehirn ist. Also dass es quasi Linien, Formen und dergleichen gibt und dass diese Linien und Formen dann irgendwie Objekte erzeugen und diese Objekte dann Ähnlichkeit miteinander haben und dass es eine hierarchische Struktur gibt, die immer breiter und generalistischer wird. Die Thousand Brains Theorie widerlegt die ein bisschen, weil sie sagt, dass in den kortikalen Säulen ganze Objekte gespeichert werden, also ganze Hunde, Fische, was auch immer. Also dass es quasi Miniaturobjekte gibt, die in den kortikalen Säulen dann abgespeichert sind und dass die übergeordneten Strukturen, also diese Kategorisierung, dann über die Referenzrahmen passieren. Also dass es halt gewisse Referenzrahmen gibt, wie passen diese Objekte zueinander, ja? Und dann gibt es halt den Referenzrahmen, zum Beispiel Säugetiere, ja, dass dann wiederum ein eigenes Objekt, also eine eigene abstrakte Darstellung von einem Zusammenhang ist, die als Referenzrahmen angesetzt ist und wo diese Objekte in den kortikalen Säulen da angehängt sind sozusagen. Und dieser Ansatz, das ist allein nicht von DeepMind, geht jetzt allerdings einen etwas anderen Weg. Also es gibt die klassische Bildverarbeitung, klarerweise diese Objekte werden erkannt. Und dann gibt es aber einen zweiten Schritt, also es gibt so eine Art Nachtraining und es gibt quasi einen Trainer, der quasi diese Objekte nochmal kategorisiert. Also quasi so nochmal zusätzliche Kategorien dazu packt und die werden dann quasi als Metainformation nochmal an die Objekte angehängt. Und so ist es dann möglich, dass man an diesen Vision Transformern noch zusätzliche Objekte anhängt, die dann als Kategorie da sind und wo man dann immer mehr, und es soll auch einen gewissen Speicher geben. Also das ist, glaube ich, so das Problem, das man aktuell noch hat. Ja, also wie soll das alles gespeichert werden? Weil in den Transformer-Modellen kannst du das nicht speichern. Ja? Weil das sind ja einfach nur Berechnungen. Und du müsstest quasi eine Art übergeordneten Speicher anlegen, der dann die Ergebnisse nochmal als Teacher nochmal kategorisiert und sagen kann, okay, dieser Output ist jetzt ein Tier oder dieser Output ist jetzt, weiß nicht, Geschirr. Ja? Aber es ist wie auch in der Neurowissenschaft, man handelt sich quasi von den alten Theorien immer weiter in die neueren Theorien. bis man vielleicht, wie auch in der Neurowissenschaften verstanden hat, wie das Gehirn funktioniert. Man hat versucht, das so weit wie möglich nachzubauen. Und ich kann auch verstehen, warum sie diesen Weg gehen, weil es einfach einfacher ist. Ja, du hast quasi einfach ein zweites Trainingselement, wo du einfach nur kategorisierst. Das ist ähnlich wie wenn du ein Rack-System bauen willst, ja, dann kannst du entweder all deine Informationen in dieses Rack reinwerfen und der Vektor und die Vektoren werden angelegt, aber du wirst wahrscheinlich nicht sehr glücklich werden. Also was tust du vorher? Du nimmst all die Dokumente und dann setzt du Metainformationen drauf und sagst, in diesem Dokument steht, weiß ich nicht, technische Dokumentation zu HP DL380. Das zweite Dokument ist technische Dokumentation von Dell EMC Storage Systemen. Und dann hast du quasi schon einen Vorselektor, damit du über diesen riesigen Space an Informationen quasi vorselektieren kannst, und zwar sehr schnell. Um was geht's denn eigentlich? Geht es jetzt um HP, dann werde ich nur diese drei Dokumente mir auswählen und diese Information habe ich in den Metadaten zu diesem Dokument und dann kann ich meinen Vector Space nur für diese drei Dokumente abfragen. Und ähnlich ist es jetzt hier mit dem AlignNet, wo sie auch wieder quasi so eine Art Metainformationskatalog bauen, den sie dann jederzeit abrufen können. Ja.
Ja, okay, aber es ist ja auch wieder ein alternativer Weg. Wir sprechen ja immer über verschiedene Möglichkeiten, Umwege, Abkürzungen, um das ganze System eben schlauer, effizienter zu machen. Und auch das ist ein Ansatz, der zumindest mal ergänzend, so würde ich es sehen, sicherlich hilfreich sein kann, um da ein besseres Verständnis der KI von ihrer Umwelt zu erlangen. Und ja, apropos Umwelt und KI, wir hatten es ja eingangs gesagt in unserer Einleitung heute, Jeff Bezos, also Amazon-Man, ja, der ist wieder da und ganz stark im Bereich jetzt KI mit Ingenieurwesen und Raumfahrt engagiert. Auch hier zeigt sich ja jetzt sozusagen die Verbindung von KI zur physischen Welt, genauer gesagt eben auch hier zur Industrie. Wo gibt es denn da Ansatzmöglichkeiten? Was könnte das bringen?
Ich denke, Jeff Bezos hat es auch verstanden. Also er setzt auch schon auf die nächste Generation. Also überspringt quasi eine Generation, das, was jetzt DeepMind tut, ja, also mit der Kategorisierung von Informationen und besseres räumliches Verständnis. Wenn ich das richtig verstanden habe, also er hat jetzt ein neues Startup gegründet. Der Name ist Project Prometheus. Sehr lustiger Name. Also der Retter der Menschheit. oder der Vernichter, je nachdem, wie man sieht. Und er hat dazu einen Co-Founder, also einen Co-Geschäftsführer, der Vic Bajaj, glaube ich, heißt der. Oder ich weiß nicht, wie man den genau ausspricht. Ist Physiker, Chemiker und ehemaliger Chef der Google X, also von dieser Moonshot, von diesem Moonshot-Bereich, also die Google Moonshots gebaut haben, wo ja vieles daraus entstanden ist, wie Waymo und viele, viele andere Geschäftsmodelle, die jetzt auch Google Alphabet tragen. Auf jeden Fall hat er mit dem zusammen jetzt ein Startup gegründet, hat gleich mal fette 6 Milliarden reingeballert. Geld hätte er ja genug. Jetzt weiß man auch, warum er Amazon Aktien verkauft hat, um genau das zu finanzieren. Zusätzlich dürfte er sich wahrscheinlich privat recht gelangweilt haben. Also jetzt ist das
ein Privatier. Ja. Also ich glaube, jemand wie er, der kann jetzt nicht irgendwie sich auf seine Veranda setzen und im Schaukelstuhl in die Gegend schauen. Also zumindest ja, nicht lange. Okay.
Er ist jetzt seit was 7 Jahren. Also 7 Jahren mit seiner Frau zusammen, ist seit irgendwie 3-4 Jahren jetzt raus aus dem Business. Wahrscheinlich ist das jetzt schon, also jetzt hat er sein Leben gelebt. Ja, jetzt hat er alles, was er irgendwie mal ausprobieren wollte, so fette Yacht, fette Häuser, halbe Stadt für eine Hochzeit reservieren. Ja, genau. Kim Kardashian zu Hause haben und was weiß ich. also all die coolen Leute bei sich haben. Sein Ego ist jetzt befriedigt und jetzt kann er wieder Sachen tun, wo er richtig gut ist.
Ja. Kann er sein Spielzeug wieder rausholen, ja, muss man auch wirklich so sagen.
Ja. Und worauf ich hinaus wollte, was ich glaube, weil es ist ja jetzt noch nicht so ganz raus, was die genau tun, aber für mich klingt das tatsächlich eben wie eben die nächste Evolutionsstufe. Und zwar wollen sie eben tatsächlich physisch, also sie wollen Roboter bauen, die quasi in einem Labor Dinge lernen und Experimente durchführen und eben für die gesamte Automobil-, Raumfahrt-, Computertechnik, also für Fertigingenieurwesen, also all die Dinge, die jetzt noch limitierend sind, weil eben Menschen nicht vorhanden sind oder nicht mit ausreichend Skill vorhanden sind, baut der jetzt quasi Roboter oder trainiert Modelle, die Roboter nutzen können, um die reale Welt zu bewältigen. Das heißt, das wird auch der Grund sein, warum er auch sehr stark in diese World Models investieren wird. Das heißt, das wird jetzt zum ersten Mal World Models meets Reality, ja, und zwar mit Referenzrahmenroboter, ja. Und das ist, glaube ich, so der nächste Hype. Und ich glaube auch realistisch gesehen, dass das der größere Markt ist. Also als der Text-KI-Markt, also dieses White-Label-Worker, also alles, was irgendwie so Automatisierung und digitale Aufgaben, mag schon sein, dass das ein großes Business ist. Und da sieht man ja, wie viel Geld da reinfließt. Aber ich glaube, der realistisch größere Markt ist der Labor-Markt. Und den kannst du nur bewältigen, wenn du quasi diese Grenze überschreitest zwischen realer Welt und künstlicher Intelligenz. Und wie kann sich so ein Embodied AI in der realen Welt gut bewegen und halt auch Probleme lösen?
Ja, genau. Also das ist ja auch immer wieder eine Frage, die wir uns ja auch schon ein paar Mal gestellt haben. Angesichts dieser riesigen Investitionen, wie kann denn damit Geld verdient werden? Und da bin ich auch ganz deiner Meinung. Also ich glaube jetzt über diese Chatbox jetzt mal, um es mal platt zu sagen, alleine sicherlich nicht, ja, sondern da muss irgendwie diese Verknüpfung hergestellt werden zur echten Welt. Und ich glaube, da ist eben auch das Thema Industrieproduktion ein riesiger Hebel, in dem zum Beispiel die Produktivität gesteigert, die Effizienz verbessert werden kann und so weiter. Also ich glaube, wenn das da gelingt, diesen Brückenschlag zu schaffen, dann ergibt das Ganze auch wieder einen Sinn, ja, diese ganzen Milliarden. Wir kommen nachher nochmal drauf, es werden ja wieder ein paar Milliarden investiert. Aber bevor wir dahin kommen, noch kurz etwas anderes, was auch eine Verbindung zwischen KI und realer Welt ist, nämlich DeepMind. Wir haben heute DeepMind schon ein paar Mal da erwähnt. Sie haben ein neues Modell, Weather Next 2. Und das verfolgt einen interessanten Ansatz. Also bisher war es ja so in der Meteorologie und in der Wettervorhersage, dass die Wetterentwicklung ja auf Basis physikalischer Prozesse stattgefunden hat. Man hat ein Netz von Messstationen, aus denen dann mehr oder weniger Strömungen, Luftdruckentwicklungen und so weiter abgeleitet werden. Aber Weather Next 2 geht ja einen anderen Weg, nämlich auch wieder, wie in der KI so üblich, über den Weg der Wahrscheinlichkeiten, in dem einfach geschaut wird, welche Entwicklung ist denn mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, und daraus werden dann eben sehr engmaschige Wettervorhersagen möglich. Ich glaube, auf Stundenbasis, wenn ich das richtig gesehen habe sogar. Das könnte ja jetzt dann auch wieder, sage ich jetzt mal, bestehende Anbieter auf dem Markt in Bedrängnis bringen mit ihren Wetter-Apps, oder?
Ja, also der Markt ist sowieso schon disruptiert seit WeatherGen, glaube ich, hat das geheißen, oder das erste Modell von Google, das ja grundsätzlich von der Idee weggegangen ist, das in physischen Kuben zu rechnen, weil aktuell wird das ja so gemacht, also Wetter Vorhersagen werden so gemacht, dass quasi Messdaten von einem gewissen Bereich, also so eine Art in so Würfel geschnitten, ja, und in jedem Würfel wird quasi simuliert auf so Großrechnern, was wird wahrscheinlich passieren, ja. Und dann werden all diese diese Kuben zusammengerechnet und dann nochmal sozusagen zusammengewürfelt, ja, was dann in general quasi da passieren wird, ja. Also wenn du hast jetzt irgendwie Windbewegungen in Kubus 1, das wird simuliert, geht in die Richtung, dann geht der Kubus daneben, wird auch gemessen, Windbewegungen in die Richtung, dann wird es zusammengesetzt, gemittelt und dann wird halt gerechnet, was ist die wahrscheinlichste Windbewegung basierend auf diesen zwei Kuben. Und dann wird das erweitert um das nächste Kubus und dergleichen. Ähnlich wird das mit Regen und mit Wind und mit Sonne und Luftdruck gerechnet, was halt sehr, sehr rechenintensiv ist. Google ist mit WeatherGen quasi einen anderen Weg gegangen. Sie haben einfach historische Daten genommen. Dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen jetzt die wahrscheinlichsten Outcomes basierend auf den aktuellen Messwerten und das über ganzheitliche Betrachtungen, nicht auf Wetterkuben, sozusagen also auf diese Einzelblicke. Und dann hat es einfach simuliert und konnte da schon quasi auf einfacher Hardware innerhalb von einem Tag quasi so Wettermodelle generieren, die schon sehr viel genauer auch waren als diese Großrechnersysteme. Und jetzt mit WeatherNext 2 gehen sie quasi noch tiefer rein. Und zwar, was jetzt hier ein bisschen anders ist, sie bauen hier noch ein Vorhersagemodell rein. Das heißt, man hat nicht nur historische Daten, sondern man rechnet auch nach vorne, was sind denn all die Möglichkeiten, die da sind? Also, welche Optionen gibt es denn? Wenn du diesen Messwert hast, was wird in wie viel Prozent der Bereiche ist es so verlaufen, in wie viel Prozent ist es so verlaufen und dergleichen. Und dann wird das quasi wie in so einem AST-System hochgerechnet und selbst die abstraktesten, also in der gaussischen Glockenkurve, ganz links und ganz rechts Optionen werden hier mit reingerechnet. Und dann wird quasi eine Art Forecasting-Modell gerechnet, was dir sagt, mit dieser Wahrscheinlichkeit wird dieses Wetterereignis passieren. Und tatsächlich durch diese Abstraktion und diese Erweiterung um den Forecast-Bereich, also quasi um die gesamte gaussische Glockenkurve abzudecken, ist quasi das Tail Risk, ja, also dass irgendwelche Events, katastrophale Ereignisse passieren, wird schneller erkannt, weil du einfach wenn du eine Anhäufung von Risiken siehst in einem Bereich, kannst du sagen, zu 3, 4, 5 oder 10% wird das passieren. Und wenn du das mit sehr genauen, also stundenbasierten Daten noch füttern kannst, dann kannst du noch genauer sagen, ob dieses absurde oder katastrophale Event tatsächlich eintreffen wird.
Ja.
Du kannst sagen, das ist der wahrscheinliche Weg, aber zu 20% kann das passieren. Und wenn jetzt das nächste Messergebnis sich dem nähert, dass es eher katastrophal wird, dann erhöht sich dieser Wert automatisch und somit kann er schneller voraussagen, was das reale Wetterbild tatsächlich sein wird.
Ja, und das hat ja auch wiederum auch konkrete Auswirkungen auf das Leben und auch auf die Wirtschaft. Wenn man jetzt nur mal überlegt, Vorhersage von Hurricanes zum Beispiel, Vorhersage von Extremniederschlägen oder von Tornados, dann wieder die Verbindung zur Versicherungswirtschaft. Ja, da können ja dann auch wiederum die Vorhersagen verbessert werden. Also ein wichtiges Themenfeld, bei der KI dann auch wirklich uns im Alltag konkret helfen kann über die klassische Chatbox hinaus, ja.
Ja, nicht nur das, auch diese ganze Windparks, ne? Also wenn du sagen kannst, wie sich der Wind entwickeln wird über die nächsten 24 Stunden, kannst du halt die Energiesteuerung und die erneuerbaren Energien viel besser ausnutzen, als wenn du überhaupt keinen Plan hast, was jetzt passieren wird. Ähnlich mit Sonne.
Ja.
Also die Effizienz von erneuerbaren Energien kann hier jetzt viel besser geplant werden und auch sozusagen, wann fossile Energien jetzt tatsächlich zum Einsatz kommen müssen, wahrscheinlich.
Mhm.
Und damit kannst du auch der ganze Bau von diesen Kohlekraftwerken, also so Dunkelflauten und dergleichen abzudecken, kannst du jetzt massiv reduzieren, weil du es viel genauer sagen kannst, wann dieses Event eintreten wird. Und du kannst mit Gasturbinen oder was auch immer, halt Übergangstechnologien, diese Sachen viel besser abdecken.
Ja, und du kannst dann eben auch noch viel besser steuern, wann muss ich jetzt so eine fossile Anlage hochfahren, damit sie rechtzeitig dann bereit ist, um das Stromnetz zu stützen. Ja, also ich glaube, da haben wir wirklich ein sehr großes Einsatzgebiet. Da kann die KI dann sogar dazu beitragen, Kosten zu sparen und Klimaschutz in der Praxis auch umzusetzen. Tja.
Und auch noch dazu Ressourcen schonen, ne? Weil das kannst du tatsächlich auf einer einfachen GPU rechnen und das in kürzester Zeit. Ja? Also du brauchst jetzt keine Megacluster mehr. Also wir haben Kunden, sehr wertvolle Kunden, die der Megacluster betreiben. und es ist absurd, wie viel Rechenleistung da drinnen steckt in so einem Wettermodell, ja.
Mhm.
Und das könntest du jetzt alles abschalten, ist schlecht für uns, klarerweise, aber das könntest du auf einem Desktop laufen lassen, ja.
Ja, und danke für diese Überleitungsmöglichkeit, denn dann muss ja vielleicht auch weniger in Infrastruktur investiert werden. Damit kommen wir zu unserem nächsten großen Block, nämlich wir haben ja auch immer das Thema Investitionen und Infrastruktur dabei. Auch dieses Mal schmeißen die Unternehmen wieder mit Milliarden um sich. Wir haben einmal einen 45-Milliarden-Deal zwischen Microsoft, Nvidia und Anthropic. Und da geht's um 1 Gigawatt Strombedarf oder Rechenleistung. Nur mal zum Vergleich. Jetzt geht ja gerade hier in Deutschland durch die Schlagzeilen, dass die Lidl-Schwarz-Gruppe ein Rechenzentrum baut im Spreewald. Da reden wir von 200 Megawatt. Also das ist dann ein Fünftel von dem, was hier, und das ist, wie gesagt, das ist ja nur ein kleines Puzzleteilchen in dem gesamten Geschehen da in den USA. Ja, okay, aber drösen wir es mal auf. Was hat es mit diesem 45-Milliarden-Deal denn so auf sich?
Also wir sind auch wieder, man könnte sagen, sehr bubblig unterwegs. Also bis jetzt hatten wir OpenAI immer gesehen, wie sie halt versuchen, alle zu verstricken und einzubinden, um sozusagen ein unfehlbares Risiko zu sein. Also ein Risiko, das keiner möchte, dass es je eintritt, weil es alles mitreißen würde. Man könnte sagen, Anthropic hat das begriffen und macht dasselbe Spiel. Sie haben jetzt auf der einen Seite angefangen zu präsentieren, dass sie ebenfalls eigene Rechenzentren bauen wollen. Also das ist eine andere Message. Also da kommen wir vielleicht auch noch dazu. 50 Milliarden wollen sie in eigene Rechenzentren investieren. Gleichzeitig haben sie mit Microsoft einen Deal, wo sie für 30 Milliarden Dollar Kapazitäten abnehmen wollen von Microsoft. Das heißt, wir haben jetzt Anthropic, die nicht nur in Amazon AWS drinnen sind, seit kürzestem auch in Google, also in der Google Cloud und jetzt in der Azure Cloud. Somit ist Anthropic der erste große LLM-Anbieter, der in allen drei Hyperscaler Clouds tatsächlich verfügbar ist. Also das ist mal etwas, was sehr wertvoll ist, glaube ich, gerade für Anthropic, weil die in der Vergangenheit gerade bei AWS immer wieder in Bottlenecks reingelaufen sind, wenn irgendwas nicht, also wenn AWS nicht genug Ressourcen gehabt hat, dann sind die Kunden gedrosselt worden. Und um das Problem zu umgehen, sind sie jetzt, also haben sie sich quasi redundant aufgestellt und sind jetzt bei allen drei großen Hyperscalern drinnen. Im Gegensatz dazu investiert jetzt Microsoft nochmal 5 Milliarden in Anthropic, also als Gegenleistung quasi, oder als Equity, keine Ahnung. und damit natürlich der Gorilla im Raum sozusagen auch was davon hat, und das ist Nvidia, stecken die jetzt auch noch von dem vielen Cashflow, das ihnen übrig bleibt, auch nochmal 10 Milliarden rein, um sicherzustellen, dass Microsoft auch tatsächlich Nvidia-GPUs einsetzt und nicht anfängt, auch eigene GPUs zu entwickeln. Und hier geht es dann tatsächlich um die Grace Blackwell und um die Vera Rubin-Systeme, die jetzt hier sozusagen genutzt werden sollen. Und da sind wir wieder in der zirkulären Wirtschaft. Alle pumpen Geld in das System, damit alle was davon haben. Wie das ausgehen wird, werden wir wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 4 Jahren feststellen.
Ja, da müssen wir auch noch mal was dazu bringen zu dem Thema. Ich glaube, das ist auch was noch mal, was wir noch mal aufdröseln müssen. Das ganze Thema zirkuläre Investitionen und lohnt sich diese ganzen diese riesigen Summen überhaupt, die da im Raum stehen. Also ich habe ja kein gutes Gefühl dabei, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ja, ich bin ja ein gebranntes Kind der ersten Internet-Bubble.
Wer nicht? Ich kenne das auch, ja. Wobei ich stand immer auf der guten Seite, also ich hatte immer Glück. Mhm. ich habe eigentlich nie Geld verloren, sondern ganz im Gegenteil, ich bin direkt in diese New Economy, in die IT eingestiegen und habe massive Gehälter kassiert.
Glück hatte ich auch. Ich war da eigentlich auch immer auf der Seite der Profiteure. Das Einzige, was ich damals verbockt habe, war, dass ich zu spät die T-Aktie gekauft habe, weil als ich sie gekauft hatte, da war der Hype schon vorbei und dann ging es nur noch nach unten. Ja, aber das war wirklich das Einzige.
Ja, das.
Aber gut, inzwischen haben sich, glaube ich, die Verluste auch wieder egalisiert. Also nach wie viele Jahre ist es jetzt her? 25 Jahren? Genau, also alles gut. Einen Nachtrag würde ich gerne noch machen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das wollten wir noch tun. Und zwar gibt es auch ein spannendes neues Modell, was wieder so mich so an Babelfish erinnert, nämlich Meta Omnilingual ASR. Das sage und schreibe 1600 Sprachen versteht mit einer doch erstaunlich geringen Fehlerrate und dem man auch relativ einfach neue Sprachen beibringen kann. Das finde ich bemerkenswert. Was sagst du dazu?
Besonders bemerkenswert finde ich, dass das von Meta kommt und es Open Source ist. Also entgegen all der der News, die jetzt irgendwie da sind, wo sie irgendwie für Milliarden irgendwelche Köpfe einkaufen und Equihires reinstellen und jetzt mit dem Abgang von Jan LeCun, der letzte Wissenschaftler, quasi das Haus verlässt. Also echte Wissenschaftler, würde ich jetzt mal behaupten. Und jetzt ist nur mehr the new kids in the town, die da versuchen, irgendwie das Ganze zu monetarisieren. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich das Gefühl, hat einfach mal der Zuckerberg einfach mal ein Modell rausgehauen, was jetzt auch mal einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Mhm. und das fand ich grundsätzlich nicht so schlecht, weil es gibt ja tatsächlich ein Problem, was in dieser ganzen KI-Welt nicht so oft angesprochen wird. Und das ist, dass es nur wenige Sprachen gibt, wo diese KI-Systeme auch wirklich funktionieren. Mhm. Weil halt sehr wenig Trainingsdaten für irgendwelche Dialekte oder Sprachen, wo halt nur wenige Einwohner existieren, oder halt innerhalb der Gesellschaft, also innerhalb der Länder, dann auch nochmal viele unterschiedliche Dialekte da sind, also gerade im afrikanischen Kontinent oder im südamerikanischen Kontinent. Da gibt es natürlich Sprachen, die kennt kein Mensch. Und die werden natürlich alle abgehängt, weil sie all diese Modelle gar nicht nutzen können. Und da ist es jetzt quasi ganz gut, dass es jetzt hier ein Modell gibt, das eben rein Sprache verbessert und dass man eben auch Sprachen nutzen kann, auch mit den KI-Systemen, die kaum gesprochen werden und wo es wirklich nur ganz wenige Datensätze digital gibt. Und ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, da brauchst du tatsächlich einfach wirklich nur wenige Seiten an Text, um das Modell dazu zu bringen, dass es daraus dann so eine Art generalistischen Übersetzer baut. Ja. Und das ist schon beeindruckend und das hat schon Ähnlichkeit mit Babelfish. Ja.
Mhm.
Also, dass du mit wenigen Trainingsdaten sozusagen einfach einen Übersetzer haben kannst, finde ich schon gut.
Ja, das finde ich auch gut. Und wenn man das dann noch kombiniert mit passender Hardware zum Beispiel, dann, was weiß ich, mit Smart Glasses oder Smart Headphones, ja, dann kann man sich vielleicht wirklich bald länder- und sprachübergreifend ohne Probleme fließend miteinander unterhalten. Und
du kannst mal nach Vordelberg gehen.
Ja, okay, ob es dafür jemals eine App geben wird, ich weiß es nicht. Oder ein KI-Modell. Nein, also Spaß beiseite. Also da sehe ich auch wieder einen wirklichen Mehrwert, der, sagen wir, auch kulturell uns dann voranbringen kann, weil wir dann einfach noch vielleicht ein bisschen näher zusammenrücken. Und weil wir eben nicht immer Englisch reden müssen miteinander, sondern dann kann jeder in seiner eigenen Sprache weitersprechen und seine Sprache pflegen. Es gibt ja viele Sprachen, die momentan vom Aussterben bedroht sind. Vielleicht könnte das auch dem so ein bisschen entgegenwirken.
Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen ein Kulturbanause, was das angeht. Ich wäre ja für, wie hat das geheißen, da gab es doch mal dieses Projekt mit der einheitlichen Esperanto.
Ne? Ach so, ja, genau. Ja, stimmt. Die gibt es ja noch.
Die gibt's, spricht kein Mensch, aber das wäre schon für mich ein Traum, wenn es quasi wirklich eine einheitliche Sprache gibt, um etwas um zu kommunizieren. Natürlich ist die Vielfalt der Sprachen auch eine Aussage über die Kultur und über, also da hängt halt viel mehr als nur die Sprache dahinter, weil gewisse Arten, wie man etwas sagt, halt mehr Bedeutungen haben als nur das Wort. Ja. Aber ich bin vielleicht am Banause, was das angeht. Ich wäre auch zufrieden, wenn alle Englisch oder Deutsch sprechen oder Spanisch, wurscht, Hauptsache eine Sprache.
Also bei Englisch sind wir ja schon fast so weit. Also jetzt außer in Frankreich, glaube ich, spricht ja fast jeder Englisch. Ja, und noch ein Nachtrag, den wir machen sollten, und zwar geht es um Apple. Dieses Hardware-Abo, was da mal angedacht war, das ist jetzt tot, ja. Und das heißt, war ja mal geplant, dass man, glaube ich, so iPhones einfach mieten kann, statt kaufen. Aber das wurde jetzt, glaube ich, begraben, dieser Plan. Hätte wahrscheinlich, also ich mich jetzt auch nicht jetzt irgendwie begeistert, aber ich glaube, da konzentriert man sich jetzt eher auf andere Dinge. Wahrscheinlich auch nochmal eher so auf den Vertrieb und den Verkauf der Hardware, oder? Siehst du das?
Ja, wobei ich fand eigentlich den Beisatz viel, viel spannender, weil gleichzeitig mit diesem Beerdigen des Abo-Modells kamen ja die ersten Gerüchte auf, dass der Tim Cook sozusagen abtritt.
Mhm.
Und dass es da schon Diskussionen über Nachfolger gibt. Und das soll wohl der Senior Vice President Hardware Engineering sein. Also der Top-Kandidat ist dieser John Ternus. Das ist quasi der Senior Vice President für diese Hardware-Ecke. Das würde bedeuten, dass Apple tatsächlich in der Hardware-Ecke bleibt, wenn es der wird, ja, weil das Services-Geschäft ja eigentlich schon auch ein sehr großes ist bei Apple und auch immer größer wird und auch das viel rentablere und sicherere Modell ist. Und egal, wen man fragt, die meisten Leute steigen nicht um von Apple auf irgendwas anderes, weil sie so einen Vendor-Login haben mit all ihren Daten und all den Systemen und Abhängigkeiten, dass ein Umstieg ihnen vorkommt, als müssten sie irgendwie auf dem Mars leben.
Das wäre jetzt bei mir zum Beispiel gar nicht der Fall. Also ich benutze jetzt auch ein Apple Notebook, aber meine Daten habe ich bewusst jetzt woanders, damit ich da auch flexibel bin. Also meine Gründe, jetzt ein Apple-Gerät zu nutzen, bei aller Kritik, die ich jetzt auch schon oder allen Nachteilen, die ich jetzt festgestellt habe, es gibt halt qualitative Argumente, sage ich jetzt mal. Ja. Allein das Display. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Sonne sitzt und arbeiten will, dann ist einfach die Display-Qualität und die Helligkeit viel besser als bei allem anderen, was ich vorher hatte. Aber das Wechsel wäre trotzdem für mich relativ einfach möglich. Ja, also ich will jetzt auch nicht so viel Werbung für Apple machen. Also ich sehe auch Nachteile, wie gesagt, gibt vieles, was mich stört. Aber ich komme jetzt ganz gut klar damit, sagen wir mal so.
Also ich hab ja schon mit einigen Freunden, ich glaube schon vor 5 Jahren gesagt, Apple ist tot, aber sie sind immer weiter gewachsen. Und sie haben es immer wieder überlebt. Und das ist tatsächlich, dieser Login ist halt viel mehr wert, als alle glauben. Und auch wenn sie jetzt eine Hardware-Company bleiben, werden sie weiterhin existieren, weil halt dieser Login so stark ist. Ob sie es tatsächlich in die KI-Ära schaffen, das wird sich zeigen. Ich meine, ich habe letzte Woche, wo ich alleine da noch war, habe ich ja versucht, das zu erklären, dass hier Apple wahrscheinlich eher der stille Cloud-Anbieter wird. Ja, für die ganzen AI-Modelle, weil sie sagen werden, das läuft alles nur auf unserer Infrastruktur und das ist dann eine Premium-AI-Infrastruktur und sie werden dann halt nicht mehr den App Store haben, sondern sie werden diese Cloud haben, diese Apple Cloud, wo dann die Modelle laufen und alle, die halt auf den iPhone-Geräten oder auf den Apple-Geräten KI nutzen wollen, müssen dann ihre Modelle dort installieren und halt dickes Geld abgeben. Damit sie das dürfen. Und damit muss sich Apple auch gar nicht entscheiden und auch gar nicht investieren, was da laufen soll, sondern der zahlt, der spielt die Musik. Ja,
genau, so sieht's aus. Ich glaube, Apple halt auch immer noch so ein bisschen so ein Lifestyle-Thema ist, ja, für viele. Ja, solange das so ist, glaube ich, werden die auch ihre Hardware absetzen können. Da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. KI hin, KI her, das kann man auch noch irgendwie von anderen auf die Geräte bringen, die es vielleicht besser können oder die da mehr investiert haben. So, wenn wir jetzt mal so einen Strich drunter ziehen unter die heutige Ausgabe. Also wir sehen ja wirklich eine Aufteilung. Ne? Wir sehen KI so für den Alltag, ChatGPT, Chatbox. Wir sehen denkende KI für komplexe Probleme. Und wir sehen eben das ganze Thema KI und reale Welt. Und das wäre jetzt vielleicht auch mal so eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wofür nutzt ihr denn KI? Welche Trends bestimmen denn euren Arbeitsalltag, eure Freizeit? Wenn ihr da Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann lasst uns entweder direkt zukommen oder ihr könnt auch gerne kommentieren auf LinkedIn oder wo auch immer ihr uns folgt. Und wir sind da für jeden Input dankbar, greifen das dann auch gerne mal auf, weil letztendlich ist ja die Praxis, auf die es ankommt, und die Theorie, die liefert sozusagen nur das, was wir dafür brauchen. Genau, also in diesem Sinne würde ich mich jetzt schon mal von allen hier verabschieden und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bedanke mich natürlich auch wieder bei dir, Yusuf. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam den Podcast aufgenommen haben. Und ich freue mich auch schon auf nächste Woche. Bis dahin, tschüss.
Ja, danke, Christian. Schön, dass du wieder da bist. Das war wirklich viel, viel angenehmer, mit dir den Podcast zu machen. Und ich schätze auch, die Qualität ist dadurch deutlich besser, als wenn ich da alleine einfach irgendwas Zeug runterrede. Ich fand die Folge heute sehr spannend und ich fand auch diese Wende sehe ich jetzt immer deutlicher. Wir haben sie ja schon, ich glaube, von Anfang an angekündigt, also seitdem wir den Podcast eigentlich aufnehmen, seit Jänner, dass auch diese ganze World Model, physikalische Welt, dass die KIs uns ähnlicher werden müssen. Das erkennt man jetzt immer mehr und man sieht auch, dass die großen Denker und die großen Modelle und die großen Labs hier den Weg einschlagen. Nicht, weil wir es uns gedacht haben, sondern weil das der logische Weg ist. Weil ansonsten bleibt man einfach irgendwo stehen. Und wie es auch schon Jan LeCun auch schon prophezeit hatte, ja, dass man mit Large Language Models nur bis zu einem gewissen Level kommt. Wir sind, finde ich, schon viel weiter, als es wahrscheinlich die meisten angenommen haben. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie diese physische AI und die Robotik jetzt Einzug hält. Wenn das alles so schnell geht wie mit den LLMs, dann werden wir nächstes Jahr tatsächlich eine Robotic Explosion haben, also und massive Errungenschaften haben. Da bin ich schon sehr gespannt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bisher gehört habt. Ich wünsche mir, dass ihr nächste Woche auch wieder da seid. Und wenn ihr Fragen oder Meinungen habt und auch, was der Christian gesagt hat, wie setzt ihr denn KI ein? Schreibt es uns bitte einfach. Und wir versuchen daraus mal ein bisschen was abzuleiten und auch der Community wieder zurückzugeben. Ja, bis dahin sage ich vielen Dank und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.